Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Chefgespräche. Mein Name ist Dr. Daniel Kubica. Ich bin Unternehmer und Steuerberater. Ich lade dich ein in die Chefetage Deutschlands. Zu Gesprächen mit den Menschen, die Verantwortung tragen, Unternehmen führen und den Mittelstand bewegen. In jeder Folge spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, von jungen Wachstumsfirmen bis zum etablierten Marktführer. Wir reden über echte Erfolgswege, persönliche Entscheidungen, unternehmerische Verantwortung und die Geschichten hinter dem Wachstum. Kein Marketinggeschwätz, keine Beraterakquise, sondern Klartext von Chef zu Chef. Chefgespräche ist dein Podcast für Führung, Wachstum und strategischen Weitblick. Wir veröffentlichen jeden Dienstag eine Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Dr. Daniel Kubica und das sind Chefgespräche. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Tobias Janich. Tobi ist Country Manager bei Pennylane. Pennylane gehört zu den spannendsten Fintech-Unternehmen Europas und verfolgt ein klares Ziel: Buchhaltung, Controlling und Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerkanzleien komplett neu denken. Die Plattform verbindet Finanzdaten, Banking, Belege und Reporting in einem System und schafft damit eine völlig neue Transparenz für Unternehmer und ihre Berater. Tobi, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Daniel. Freut mich sehr, hier zu sein.
Also du bist heute für mich ein besonders spannender Gast, weil ich bin auch Steuerberater. Das kommt also genau in meinem Beruf zugute, was ihr macht. Erzähl gerne mal ein bisschen, wie seid ihr gegründet worden und wie ging das bei euch los?
Ja, klar, gerne. Wir sind 2020 gestartet, damals in Frankreich, hatten vorher ein Unternehmen verkauft und haben dann mit 1.000 oder 2.000 Unternehmern gesprochen über einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten, wo denn der Schuh am meisten drückt. Und da kam es wirklich oft vor, dass die Unternehmen über Buchhaltung, Steuerberatung, Echtzeit in Finanzdaten gesprochen haben. Und darauf basierend haben wir uns das Thema näher angeguckt und haben gesehen, dass dann ein riesen Gap oder eine riesen Lücke ist zwischen der Steuerberatung, Finanzdaten und Unternehmen und wollten uns das angucken und das Problem lösen. Und sind da tief eingestiegen und haben das gemacht, indem wir quasi selber das gelebt haben, was wir gesehen haben, und haben eine eigene Steuerberatungskanzlei gegründet, haben 2 Jahre in Frankreich die aktiv betrieben und dabei die Software gebaut, um das Problem irgendwie zu lösen, und haben aber dann gesehen, dass nicht nur die Steuerberatung irgendwie aktiver oder digitaler sein muss, sondern dass vor allem die Mandantenprozesse nicht beachtet worden sind, und haben dann angefangen, eine Software zu bauen, die sowohl die Mandantenprozesse als auch die Steuerberatungsprozesse gleichzeitig und einheitlich betrachtet, und haben das zusammengebracht. Und haben dann gesehen, dass diese Software so viele Probleme löst, dass wir die Steuerkanzlei selber verkauft haben nach 2-3 Jahren, um auch keinen Interessenskonflikt zwischen Software und Steuerberatung zu haben. Und haben dann wirklich diese Steuerberatungssoftware, die diese Mandantenprozesse mitgedacht hat, nur noch weiterentwickelt, und die letzten 4 Jahre sind wir da extrem stark gewachsen in Frankreich, haben ja 1 Million Unternehmen auf der Plattform, fast jeder 4. Steuerberater in Frankreich arbeitet damit, und sind seit November letzten Jahres in das 2. Land gegangen in Deutschland und haben hier angefangen, den Markt zu betreuen. Haben natürlich noch viel vor, wollen das in ganz Europa machen, aber jetzt erstmal Deutschland dran.
Erzähl ein bisschen zu deiner Person, wie war dein Studium, deine Ausbildung, wie bist du bei Pennylane gelandet?
Ja, gerne. Vielleicht fangen wir schon mal an, als ich Kind war. Mein Papa war Professor an der Uni, zwar für Biologie und nicht Technik, aber hat immer schon Computer mit angeschleppt. Das heißt, wir waren immer die Ersten, die E-Mails geschrieben haben, die einen Apple II-Computer hatten, die Telefone hatten, als sie noch keiner hatte. Bin so sehr technikaffin geworden, aber habe dann Volkswirtschaft studiert und BWL. Wollte eigentlich immer irgendwie einkaufen und verkaufen, und es hat mir total Spaß gemacht zu wirtschaften. Da bin ich auch so ein bisschen mit Bilanzen und Buchhaltung in Kontakt gekommen, war immer irgendwie mein bestes Fach, warum auch immer, habe ich Bilanzen geliebt, und habe das dann in Münster abgeschlossen, war aber auch viel unterwegs und bin nach dem Studium direkt nach Australien gegangen, habe dann bei einem Startup angefangen, was ganz klein war, es waren 4 Leute, haben in so einer Garage angefangen zu bauen, so eine B2B-Software für Hotels, und habe da so ein bisschen von der Pike auf alles gelernt, was so eine Unternehmung machen muss, was Kundenservice, Pre-Sales, Marketing und so weiter angeht. Haben die Firma damals SideMinder an die Börse gebracht, habe in Australien das 4 Jahre gemacht, bin für die gleiche Firma nach London gegangen und habe das da die europäische Expansion vorangebracht und bin da dann so ein bisschen in die Geschäftsführungsschiene schon reingekommen. Bin dann aber von London nach Berlin umgezogen, habe ein bisschen bei Rocket Internet angefangen, habe 10 Jahre lang Produktmanagement gemacht als Chief Product Officer und bin jetzt nach 5 Jahren SumUp bei Penny Lane letztes Jahr gelandet, weil ich einfach dieses Problem so spannend finde, Unternehmen das Problem dieser Echtzeit-Finanzdaten zu lösen und einfach diese Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Unternehmen besser zu machen. Hatte da selber eine Experience mal bei einem Legal Tech, wo wir 2014 zu viele offene Posten hatten und hatte keine Möglichkeit, damit der Software irgendwie schnell Abhilfe zu schaffen. Und genau, seitdem treibt mich das Problem ein bisschen um.
Ich persönlich finde das super spannend. Wir haben bei uns in der eigenen Steuerkanzlei oder den Kanzleien mittlerweile eine AI-First-Strategie. Das heißt, wir schauen auch, was können wir alles digitalisieren oder von KI machen lassen. Von daher kommt ihr mit eurem Produkt da eigentlich in genau die richtige Zeit rein. Vielleicht kannst du noch ein bisschen ein paar Details erzählen, wo eure Software genau ansetzt und wo ihr so die größten Probleme löst.
Ja, gerne. Wir sind ja cloud-nativ gestartet, ne? Wir sind von vornherein eine Cloud-Software, haben eine Datenbasis und strukturelle Daten für Steuerberater und Mandanten. Das heißt, es gibt nur eine einheitliche Datenbasis. Und wir sind gestartet mit diesen zwei Konzepten. Dem einen Konzept ist eine einheitliche Plattform. Das heißt, Steuerberater und Mandanten müssen keine Sachen hin und her schicken, keine Rechnung hin und her schicken, keinen Beleg-Ping-Pong, weil das alles zusammen auf der Plattform ist. Der Unternehmer arbeitet ja an Penny Lane tagtäglich mit seinem Bankaccount, mit Rechnungen, mit E-Rechnungen, mit den analytischen Reports, mit dem Dokumentenmanagementsystem. Das heißt, die Informationen sind einfach alle da und der Steuerberater kann sie immer nutzen. Das ist das eine Konzept. Das zweite Konzept ist diese offene Plattform. Wir haben immer gesagt, wir können nur in einem Ökosystem bestehen und die Daten müssen rein und raus. Das heißt, wir sind eine offene Plattform, haben über 300 Integrationen. Jeder kann an die Daten ran, der das möchte. Und das ist ja auch eine Basis für dieses KI-gestützte. Ne? Wir sind auch eine KI-gestützte Plattform. Das heißt, die Daten, die da zur Verfügung stehen, können bestmöglich genutzt werden. Das sind, glaube ich, zwei wichtige Vorteile, die uns auch in Zukunft helfen, schneller sich weiterzuentwickeln. KI sehen wir zum Beispiel bei der Revision, bei Anomalienerkennung, dass das einen riesigen Mehrwert schafft, weil dann einfach die KI 200, 300, 400 Stichproben in Sekunden durchführen kann, ob da irgendwie 2 Telekom-Rechnungen auf verschiedenen Konten sind und sowas.
Okay, erst super spannend. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ihr habt aus Frankreich sehr viel Erfahrung gesammelt, die ihr mitbringt. Aber es ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Unterschied, ob man jetzt in Deutschland so ein System aufbaut oder in Frankreich. Ich meine, die Rechtsnormen sind ja ein bisschen verschieden, die da angewendet werden.
Klar, also das Gute ist, doppelte Buchführung gibt es in Frankreich und in Deutschland. Ne? Das heißt, so 70-75% der französischen Plattform kann man übernehmen. Anlagebuchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung, das gibt's alles auch in Frankreich. Aber klar gibt es dann sehr spezielle Punkte, ne, die dann Deutschland betreffen, zum Beispiel eine steuerrechtliche und eine handelsrechtliche Bilanz, dass es 2 Ledger gibt in Deutschland und so, da sind natürlich Unterschiede, die wir aktiv umsetzen und bauen. Deswegen haben wir auch von vornherein gesagt, wir brauchen ein komplett deutsches Team mit deutschen Produktmanagern, deutschen Entwicklern, deutschen Team vor Ort, dass wir dann eine richtige Entität schaffen, die für den deutschen Markt da ist und die auch wirklich nur Ziele für Deutschland hat.
An welchem Standort sitzt ihr in Deutschland?
Wir sind hauptsächlich in Berlin am Hackischen Markt. Und haben aber auch dann Leute in Kassel, in München, im Ruhrgebiet, die vor Ort sind. Weil das Wichtige auch mit in der Industrie ist, vor Ort zu sein. Ne? Das heißt, wir haben viele persönliche Treffen mit Steuerberatern und Unternehmen und sind deswegen auch von dem Vertrieb oder von dem Account Management deutschlandweit vertreten.
Tobi, wir sind ja hier ein Podcast für die Chefs. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen über eure Mitarbeiteranzahl und euren Umsatz.
Ja, gerne. Wir haben jetzt knapp 1000 Mitarbeiter weltweit bei Penny Lane, wobei 50 knapp auf die deutsche GmbH zugeschnitten sind. Und letztes Jahr im Dezember haben wir die 100 Millionen MRR, also Monthly Recurring Revenue Grenze, erreicht und genau sind aber noch stark auf Wachstumskurs und wachsen wirklich Double Digit, Month over Month, Year over Year.
Vielleicht hört ihr auch der eine oder andere zu, der euch sehr spannend findet. Welche Mitarbeiter sucht ihr noch aktiv? Wer kann sich bei euch bewerben?
Wir suchen vor allem Mitarbeiter mit Accounting Knowledge und mit also Steuerberater, Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte, Finanzfachwirte in dem Bereich.
Okay, und die helfen euch dann aber, die Software zu bauen? Also ihr habt keine
Genau, die helfen uns weiter, das Produkt weiterzuentwickeln. Die helfen uns dabei, Kunden onzuboarden, mit den Steuerberatern zu reden, ob die Lösung passt, sind mit den Steuerberatern vor Ort, machen die Beratung, genau, helfen im Kundenservice.
Ich meine, ist ja eine tolle Option für Leute, die vielleicht nicht mehr in der Steuerberatung tätig sein wollen, aber da viel Know-how haben, dass sie mal ein bisschen was anderes machen, Produktentwicklung weitertreiben können, ist ja eine gute Alternative.
Genau, und ich glaube auch immer ein Wachstumsunternehmen, ne, wo einfach viel passiert, hat man viele Entwicklungsmöglichkeiten, sei es ins Management zu gehen oder Teamleitung oder noch tiefer in das Produkt zu gehen oder mitzuwirken bei wirklich einer Revolution, was KI und Cloud-Software angeht in den nächsten Jahren.
Wie sieht denn bei euch die Zusammenarbeit mit Mandanten und Steuerberatern ganz konkret aus?
Wir gehen ja vor allem auf die Steuerberaterseite ein. Das heißt, wir arbeiten direkt mit Steuerberatern zusammen, die dann wiederum die Unternehmen einladen. Wir wollen gar nicht so die direkte Beziehung mit den Unternehmen haben, weil wir wissen, dass nur Steuerberater und Mandanten, die müssen zusammen die Software auswählen. Wenn ein Steuerberater sich Software A aussucht und der Mandant Software B und die Software passt nicht zusammen oder die Zusammenarbeit ist nicht klar oder die Exporte haben nur Kraut und Rüben, dann funktioniert das nicht. Deswegen versuchen wir vor allem mit den Steuerberatern zu arbeiten, die dann unsere Software lieben und verstehen, wie sie funktioniert und das bei den Mandanten einführen und dann helfen wir da natürlich auch mit. Ne? Wir unterstützen dann beim Mandanten-Onboarding, aber es ist sehr zentralisiert auf Steuerberater aktuell.
Okay, das heißt auch euer Vertrieb, euer Marketing ist halt eher auf Richtung Steuerberaterbranche gerichtet und die sind dann im Prinzip für euch die Multiplikatoren zu den Mandanten.
Genau. In Frankreich war es am Anfang so, dass wir vor allem erstmal mit den Unternehmern gearbeitet haben, aber dann relativ schnell gesehen haben, wie groß der Nutzen ist, wenn das über die Steuerberater kommt oder wie glücklicher die Unternehmen und Steuerberater sind, wenn die Entscheidung zusammen getroffen wird. Und nach 2,5 Jahren war so 50-50. 50% kamen von der Unternehmensseite, 50% von der Steuerberatung. Und jetzt ist es wirklich so, dass 95% aller Kunden über die Steuerberaterseite kommt.
Okay, kann ich aus eigener Erfahrung gut verstehen. Also allein meine Kanzlei hat ja tausende von Unternehmern, die wir beraten. Also das heißt, ich sag mal, einmal mit uns in guten Kontakt und schon hat man die anderen auch. Das ist ein super, super Multiplikatoreffekt dahinter. Für welche Mandanten ist euer Produkt denn interessant? Also ist das jetzt nur für Großkonzerne, für den Mittelstand oder auch für den Freelancer, der irgendwo alleine unterwegs ist?
Also wir sind ganz klar positioniert auf den Mittelstand und Kleinunternehmer auch. Also alles von 1 bis 1000 Mitarbeiter ist, glaube ich, eine perfekte Größe für Pennylane. Für Unternehmen, die dann Geschäftskonto brauchen, Genehmigungsabläufe, Mahnwesen, Spesenabrechnungen und alles, was über 1000 Mitarbeiter sind, ist ja dann ab und zu dann schon SAP-Domain. Da wird es dann vielleicht zu groß, zu viele Edge-Cases. Aber genau, der klassische Mittelstand und Einzelunternehmer und so sind perfekt.
Okay, jetzt sage ich mal, ihr macht das ja auch nicht ganz umsonst. Ihr werdet ja auch eine kleine Gebühr dafür verlangen müssen, dafür, dass ihr so eine Dienstleistung anbietet. Wird das dann über den Steuerberater abgerechnet oder rechnet ihr direkt mit dem Endkunden ab?
Die Steuerberatungsseite zahlt monatlich pro Kunde. Das heißt, ihr zahlt nur als Steuerberater, wenn ihr auch einen Kunden bedient mit Pennylane. Das sind dann 10 Euro pro Monat, also 120 Euro pro Kunde pro Jahr. Und die Unternehmerseite, je nachdem, welche Tools sie nutzen. Es gibt ja dann Geschäftskonto, die können selber buchen, wenn sie theoretisch wollen, wenn der Steuerberater das zulässt. Da gibt es dann verschiedene Modelle zwischen 10 bis 49 Euro im Monat. Aber dafür haben sie dann E-Rechnung, Rechnungserstellung, Transaktionsmatching und alles mit inklusive.
Ja, spart ja auch viel Zeit, muss man ja mal ehrlich sehen.
Ja, genau. Je weniger Schnittstellen, desto besser.
Ja, wenn man ehrlich ist, man muss einen Mitarbeiter auch mit ungefähr 100 Euro kalkulieren. Also der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber so im Schnitt planen wir immer. Von daher ist das ja eigentlich ein sehr fairer Preis. Wenn ich damit eine Stunde im Monat einspare, hat sich das schon gerechnet. Wie ist denn eure weitere Strategie für schnelles Wachstum? Ich habe gesehen, ihr seid auch bei der Steuerberatermesse in Köln, wart ihr präsent mit einem großen Team. Ja, ist das eine der Marketingstrategien, die ihr da verfolgt?
Ich glaube, die Haupt Marketingaktivität aktuell sind eher organisches Wachstum mit PR und Berichten über uns, weil da relativ großes Interesse ist, dass nach 20, 30 Jahren es endlich mal einen Player gibt, der versucht, wieder Steuererklärungen und Jahresabschlüsse zu machen. Ich glaube, in dem Bereich ist relativ wenig passiert. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele kostenlose Publicity und machen Podcasts wie heute oder auch viele, viele Interviews. Das funktioniert am besten, weil es auch einfach die Early Adapter trifft, ne, die digital forward-looking sind, die sich für die Thematik interessieren, ist das für uns eigentlich die beste Quelle. Ansonsten, klar, sind wir auf Messen auch einfach vor Ort, um erstmal ein bisschen Brand Awareness aufzubauen, um da zu sein, um zu erklären. Aber ich glaube, die Leute, die wir auf den Messen treffen, die sind vielleicht noch nicht so weit, die brauchen noch ein bisschen was, die können sich nicht vorstellen, ihre Buchhaltungssoftware von heute auf morgen zu ändern. Aber da sind wir vor Ort und wollen auch einfach da sein. Das werden wir auch über die nächsten Jahre machen. Aber das Beste, was funktioniert, sind LinkedIn, Interviews, Presse. Und wir haben auch kein starkes Wachstumsziel dieses Jahr. Wir wollen dieses Jahr ein richtig gutes Produkt für Deutschland bauen. Wir wollen uns mit dir oder mit anderen im Dezember hinsetzen, im Café einen Kaffee trinken und sagen und euch fragen, wie das Produkt ist. Und wenn, dann kommt super geiles Produkt, wir sparen Zeit. Das ist unser Ziel für dieses Jahr.
Ja, das ist ja auch, ich meine, das ist auch für die Mandanten ein Thema. Zeitsparen ist immer Geldsparen, aber auch für die Steuerberater selbst, weil bei unserer Branche ist es ja so, wir haben einen riesigen Fachkräftemangel. Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht jetzt ängstlich, wenn jemand mit einem tollen Produkt kommt und sagt, du kannst Zeit sparen, sondern ganz im Gegenteil, wir freuen uns, dass wir uns auf die Beratung konzentrieren können und wieder ressourcenfrei haben. Was schätzt du denn ein, wie Accounting-Plattformen die Zukunft der Branche beeinflussen?
Na, was wir vor allem sehen, ist, dass Daten in Echtzeit zur Verfügung stehen. Ne? Das heißt, diese Steuerung funktioniert viel besser. Man kann viel besser leveragen, was man noch investieren kann, wo man das Geld noch anlegen kann, was man für Opportunitäten hat mit dem Geld. Ich glaube, das ist ein super wichtiger Faktor. Das heißt, man steht einfach besser da und wir haben hoffentlich viel, viel weniger Unternehmen, die in die Schieflage rutschen, weil sie entweder schneller Wachstumskapital aufnehmen können oder schneller wissen, wenn sie Geld sparen müssen. Und andererseits kriegen sie natürlich für die Umsatzsteuervoranmeldung Geld schneller zurück. Man kann das effektiver steuern. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und genau, durch die Zeitersparnis, durch E-Rechnungen, das wird ja einfach auch nochmal viel verändern, ne? Dass man da viel schneller an Jahresabschlüsse rankommt. Dass so dieses ganze Organisationsmanagement wegfällt und man sich wirklich auf das konzentrieren kann, was man gut kann in der Unternehmung.
Jetzt ist in Deutschland so, wir haben eigentlich einen permanenten Change in der Steuerberaterbranche. Also Change Management ist für uns eigentlich ein Dauerthema, aber eigentlich eher im Sinne von, es gibt ständig neue Gesetze, Verordnungen, irgendwas muss man wieder einführen für die Finanzverwaltung, wieder irgendwas, was an Arbeit übertragen wird vom Staat auf die Berater. Aber so eine richtige technische Entwicklung funktioniert nur sehr, sehr langsam in der Steuerberatung. Und vom Gefühl her würde ich sagen, hat das ja in Frankreich, war das ja deutlich schneller. Woran liegt das, dass man da vielleicht schon weiter ist als in Deutschland?
Du meinst, dass die strukturellen Veränderungen in Frankreich schneller sind mit der E-Rechnung und sowas?
Genau, die ganze Digitalisierung scheint da ja ein bisschen schneller zu sein als bei uns.
Na, ich weiß auch nicht, ob Deutschland dem Bürokratieland Nummer eins einfach viel Zeit braucht. Ne? Wir haben ja viele, viele Gesetze, die einfach immer nur komplizierter werden und wo dann andere Gesetze nicht für vereinfacht werden. Ich glaube, das ist einfach ein Umdenken, was wir in Deutschland haben müssen. Das geht ja bei Baugenehmigungen bis was weiß ich wohin, das alles einfach lange dauert. Ich glaube, da sind andere Länder manchmal einfach ein bisschen fortschrittlicher oder machen es halt einfach. Ne? In England, die Engländer, die machen es halt dann einfach, auch wenn es ein bisschen Chaos wird. Hauptsache, es gibt ein bisschen Fortschritt. Da würde ich mir dann auch einfach ein bisschen mehr Unternehmergeist in Deutschland wünschen.
Ja, also ich sage auch mal, normal reichen ja, wenn man so den Monat, sag ich mal, März meinetwegen jetzt mal nimmt und wir machen jetzt die Buchhaltung und dann kriegst du die ja Mitte Mai. Jetzt ist das für so ein Unternehmen, was relativ stabil läuft, ja auch vielleicht völlig in Ordnung von der Zeitverzögerung. Wenn man aber jetzt ein größeres Unternehmen hat, hat vielleicht mal Konsolidierung. Ich finde, dann ist es manchmal schon recht schwierig, wenn man 6 Wochen braucht, um an seine Daten zu kommen. Und der Steuerberater kriegt es gar nicht schneller hin, weil er auch seine Prozesse hat. Das heißt, das würde mit euch dann deutlich schneller werden, dass man zumindest zum Beispiel auf der Liquiditätsseite viel schneller einen Überblick hat.
Ja, genau. Das hoffentlich dann in Echtzeit, weil ja beide Seiten gleichzeitig zusammenarbeiten. Die BWA oder so kann man in Echtzeit sehen, wenn der Steuerberater die teilt. Da ist man, genau, hat dann am 1. April die Daten für März, was ja dann, wie gesprochen, auch total hilft, ne, da die Finanzsteuerung zu machen.
Ja, ist ja auch ein Riesenvorteil, wenn man so Wachstumsunternehmen hat, die auch regelmäßig von Banken reporten müssen und vielleicht gerade ein Projekt haben und auch schnell liefern müssen, würde schon als großen Vorteil liefern, dass man da schon ein bisschen schneller unterwegs ist. Wo siehst du denn bei Softwareplattformen in der Steuerberater noch Anknüpfungspunkte für die Zukunft?
Ja, ich glaube, KI wird von allen noch extrem unterschätzt. Ne? Ich glaube, alle wissen irgendwie, da passiert irgendwas, aber das wird ja zweiseitig gesteuert. Einerseits ist diese Kapazität der Rechenleistung hat sich ja vertausendfacht und vermillionenfacht in letzter Zeit, wie viel besser die Rechner werden. Dadurch wird KI ja schon schneller. Und dann haben wir noch die Softwareseite, wie KI angewendet, genutzt wird, weiterentwickelt wird. Ich glaube, da wird einfach extrem viel passieren. Ne? Wir haben, ich weiß gar nicht, wie das Startup in Amerika heißt, was jetzt nochmal 100 Millionen aufgenommen hat, das Steuererklärung automatisiert. Genau, ich glaube, da wird in den nächsten zwei Jahren extrem viel passieren, dass wir alle schon mit Agenten arbeiten werden und so. Und da müssen dann die Plattformen natürlich auch die Möglichkeit geben, ihre Daten zur Verfügung zu stellen, dass man die schnell nutzen kann. Und ich glaube, da ist PennyLane ganz prädestiniert für, weil wir einfach strukturierte Daten, einheitliche Daten in einer Datenbank haben, die auch dann wirklich effizient von KI genutzt werden kann. Auch dann unter den Datenschutzvoraussetzungen, die in Deutschland nötig sind.
Gerade in der Steuerberaterbranche ist man ein bisschen langsam. Also in meinem Tätigkeitsbereich kann ich es noch relativ gut nutzen. Aber was ich früher vielleicht mal Assistenten gegeben habe, wofür ich 3 Tage gebraucht habe, das gebe ich heute in die KI ein, in Cloud oder sonst irgendwo. Und man hat im Prinzip eine Viertelstunde später ein super Ergebnis. Was sich aber ändert ist, man braucht dann nochmal diese High Potentials, die das Ergebnis nochmal kontrollieren, um zu gucken, ist auch wirklich alles richtig. Weil gerade in der Steuerberatung wird dann noch einiges falsch gemacht von der KI. Was aber vielleicht gar nicht an der KI liegt, sondern dass der den Prompt geschrieben hat, einen Fehler da reingebaut hat. Das ist dann schon mal ein Problem. Was glaubst du denn, wie schnell sich das entwickelt, dass die KI-Systeme wirklich auch automatisch laufen in der Richtung?
Ganz automatisch, das bin ich mir auch noch nicht so sicher. Man sagt ja auch, das autonome Fahren sollte ja vor 10 Jahren schon fertig sein. Und jetzt, glaube ich, Tesla angefangen in Niederlande autonom zu fahren seit letzter Woche. Das heißt, da diese letzten 5-10% werden schon, denke ich, sehr, sehr lange dauern. Das heißt, da braucht man immer Steuerberater. Und wir sehen die auch, die Steuerberater als CFO as a Service, die werden einfach nur noch wichtiger über die Zeit, ne? Aber genau, 90% Arbeit abnehmen ist ja auch schon mal was dann wirklich hilft. Und dann am Ende muss man halt nochmal ein paar Checks selber machen.
Jetzt bist du ja auch in dieser Startup-Welt ein Stück weit unterwegs. Was kannst du denn jetzt jungen Gründern mitgeben auf ihrem Weg, auf was man sich konzentrieren soll in der Zukunft?
Das wäre natürlich schwierig, ne? Je nachdem, welches Problem man löst. Ne? Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man ein Unternehmen von Tag 1 richtig aufsetzt, was so Finanz- und Buchhaltungsdaten angeht. Ne? Das heißt, nimm eine Plattform, mit der ihr das direkt digital strukturiert machen könnt, weil das wird euch nach 3, 4, 5 Monaten, sobald das Unternehmen anfängt zu wachsen, auf die Füße fallen. Und da kann man einfach schon mal viel richtig machen. Es gibt ja so Startup-Services, ich glaube, es gibt raketenstart.de oder so, die einem helfen, so dieses ganze Setup richtig zu machen, dass man sich wirklich dann auf das konzentriert, was man wirklich braucht oder was man wirklich verkaufen möchte. Und der Rest funktioniert dann. Ne? Das heißt, da auch einfach in die Beratung gehen, mit anderen Gründern sprechen, die das schon mal gemacht haben, wo so die größten Probleme aufgetreten sind. Und dann wissen wir alle, ne? Die Idee ist nicht der Kernpunkt. Ne? Es ist einfach das harte Arbeiten, das tägliche immer wieder probieren, seinen Kopf gegen die Wand schlagen und es nochmal probieren, dass dann am Ende den Erfolg bringt. Und es gibt eigentlich nicht die One-Hit-Wonder, die von heute auf morgen irgendwas geschafft haben. Wenn man tiefer einsteigt bei den Menschen, die irgendwie Erfolg hatten, dann sieht man, wie viel harte Arbeit das ist. Ne? Der Coinbase-Gründer hat da, glaube ich, gerade drüber gesprochen, wie er irgendwie 20, 30 Stunden neben seinem normalen Job noch gearbeitet hat, um diese Idee von Coinbase zu bewerkstelligen. Das sieht man immer gar nicht. Ne? Man denkt immer, oh, der hatte die Idee, der hat es geschafft. Aber so ist es halt nicht. Ne? Es ist wirklich harte, harte Arbeit.
Ja, also kann ich nur zustimmen. Das war mir genauso. Ich musste auch sehr viele Stunden der Woche arbeiten, um mein eigenes Unternehmen aufzubauen. Hat zum Glück hier auch geklappt. Aber man muss auch schon mit Fehlschlägen leben. Ne? Also gerade wenn man was Besseres aufbauen will, was Größeres als die anderen, muss man auch damit rechnen, dass schon mal irgendwas nicht funktioniert. Und das muss man einfach ein bisschen mit einplanen und braucht auch schon mal ein dickes Fell, um die Probleme dann zu lösen.
Ja, das auf jeden Fall. Das sieht man auch. Ich meine, das sieht man auch in allen anderen Positionen. Ne? Wenn du Produktmanager bist und 10-mal ein Feature launchst und immer geht's in die Hose. Genau, aber ich glaube, wenn man Gründer, Selbstständiger ist, ist es noch viel, viel schlimmer. Ne? Da hat man einfach keinen, der einen noch wieder aufholt oder irgendwie einen Kollegen, der einen irgendwie unterstützt. Solange man keinen Erfolg hat, ist man irgendwie immer nur eine Nummer und auf einmal, wenn man Erfolg hat, kommen dann alle auf einen zugerannt.
Ja, also ich, persönlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich bin sehr glücklich damit, Unternehmer zu sein, weil ich mir einfach selbst verwirklichen konnte und das war so mein großes Lebensziel. Also da bin ich auch sehr fein. Aber wenn man denkt, dass man damit keine Probleme mehr hat, wenn man die wegdelegieren kann, das ist nicht so. Die kommen auf einen zurück und man muss mehr Probleme lösen als vorher in der Anstellung.
Ja, ich hatte mal mit einem gesprochen, den fand ich ganz witzig, dass die Analogie, ne, wenn irgendwie Leute zu dir kommen oder die kommen immer mit einem Affen, der um den Hals hängt und wollen dir denn den Affen überstülpen und gehen dann wieder und du musst irgendwie gucken, dass du denen den Affen wieder mitgibst, ne? Dass das Problem nicht nur in deinem Büro landet, sondern dass sie das Problem mit einer guten Lösung einfach wieder mitnehmen.
Ja, das ist ein Riesenproblem, wenn man ein Wachstumsunternehmen hat. Wenn man alleine wartet, den ersten Mitarbeiter, geht das alles noch. Hat man irgendwann mal 10, 15 Mitarbeiter oder sogar 50, klappt das einfach nicht mehr so, dass man sich so intensiv um jeden Einzelnen kümmert und muss dann wirklich die Verantwortung ein bisschen verteilen. Das ist korrekt.
Genau, und die Probleme wieder abgeben. Ne? Wenn du dir alle Probleme auf deinen Tisch Und das ist ja auch immer so, ne? Egal was du machst, du wirst immer, je erfolgreicher du bist, desto mehr hast du zu tun. Ne? Du denkst ja immer, okay, wenn man erfolgreich ist, dann hat man Mitarbeiter, die irgendwie noch was delegieren können, aber im Endeffekt wird man nur noch mehr busy, dann kommt A, B, dann kommt C, dann kommt D. Und diese Illusion, glaube ich, dass man weniger zu tun hat, die wird nicht mehr kommen. Wird immer viel zu tun haben.
Ja, das ist so. Na gut, wenn man Glück hat, kann man so ein Unternehmen ja dafür irgendwann mal verkaufen und ein bisschen früher in Rente gehen, dann hat man vielleicht da ein paar Stunden wieder rausgeholt.
Ja, das stimmt.
Tobi, hör mal, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich finde, ihr habt da ein ganz tolles Unternehmen, was ihr gerade aufbaut. Ich freue mich auf, wenn wir zusammenarbeiten und es auch meine Arbeit erleichtert.
Ja, gerne. Freue mich gerne, Demo zu machen und vielen Dank für die Einladung.
Das war Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft dabei, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Chefgespräche ist eine Produktion der Contax Steuerberatungsgesellschaft. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.